Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Der Pragmatikus, der Medienplattform, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die großen Themen der Zeit zu beleuchten. Mein Name ist Karin Pollack. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Es gibt wenige Orte, an denen sehr viele Menschen mucksmäuschenstill zusammensitzen und jeder in seine eigene Welt vertieft ist. Die einzigen Geräusche sind Blättern von Bücherseiten, vielleicht das Tippen auf Tastaturen und manchmal rutscht jemand mit dem Sessel, weil er aufsteht und rausgeht. In diesem Podcast wird es um Bibliotheken und ihren Stellenwert in einer Gesellschaft gehen. Die Frage wird dabei auch sein, wer geht eigentlich da noch hin, wenn doch jede Art von Wissen heute in Sekundenschnelle am Smartphone abrufbar ist. Zu uns in den Pragmatikus-Podcast ist Ulrich Johannes Schneider gekommen. Er ist Bibliothekar und Philosophiehistoriker, Professor am Institut für Kulturwissenschaften der Universität Leipzig. Sein Forschungsgegenstand sind Bibliotheken und derzeit ist er ein Semester als Fellow am Internationalen Forschungszentrum für Kulturwissenschaften in Wien. Der Anlass für diesen Podcast ist eine Beobachtung. Ich wohne in der Nähe einer Universität, ich fahre viel mit der U-Bahn und da sind mir aufgefallen durchsichtige Taschen. Irrsinnig viele junge Leute sind mit durchsichtigen Taschen unterwegs. Das sind dann ihre Skripten, Taschentücher, Bonbons, E-Zigaretten und so weiter drinnen. Und ich dachte mir, das sei eine neue Mode. Ist es aber nicht, sondern das sind alles Leute, die in die Bibliotheken gehen und die man daran erkennt, dass sie diese durchsichtigen Taschen haben. Jetzt möchte ich Sie fragen, kennen Sie diesen Trend? Ist der global oder ist das nur eine Wiener Geschichte?
Den Trend kenne ich. Das sind die Taschen, die man an der Kontrolle vorbei mit hineinnehmen kann. Und die Kontrolle kann dann eben sehen, ob da Bücher aus der Bibliothek eventuell rausgeschmuggelt werden. Das ist, glaube ich, der tiefere Sinn der Sache. Es gibt inzwischen auch Bibliotheken, wo gar keine Garderobenkontrolle mehr stattfindet, wo das Vertrauen einfach gegeben wird den Studierenden. Und ich habe aus diesen Bibliotheken auch noch nie gehört, dass irgendwas passiert ist. Denn was man auch sagen kann, wenn die Leute mit den Taschen in die Bibliothek gehen, die machen das professionell, die arbeiten da, die sind da nicht zum Vergnügen. Ja, sondern das ist richtig ein Gang, den man vorbereitet, wo man auch guckt, was man da noch mitnimmt für die kleinen Pausen, die man sich erlaubt. Ich lege da großen Wert darauf, dass gerade in den Universitätsbibliotheken, den wissenschaftlichen Bibliotheken, wo die jungen Leute sitzen, dass das wirklich da Arbeitsverhältnisse sind, die man beschreiben muss. Man kann sich dann fragen, warum sind Bibliotheken gerade im digitalen Zeitalter noch so beliebt oder noch so gut besucht? Und kommt dann wahrscheinlich schnell darauf, dass die Menschen dort ganz wenig wegen der Bücher sind oder wegen der Information an sich, ja, sondern sie wollen oder sie müssen ja vielmehr dort irgendetwas zu Papier bringen. Also das ist jetzt auch ein alter Ausdruck, in den Laptop hineinschreiben, was prüfungsrelevant ist. Sie müssen eine Arbeit vorbereiten, eine Klausur oder gar eine Prüfung. Und dafür brauchen sie eine geschützte Atmosphäre. Und das haben Bibliotheken geboten, seitdem es eben Lesesaal-Bibliotheken gibt. Und diese gibt es eben seit ungefähr 150, 170 Jahren.
Nach Corona könnte man sagen, das kann man doch auch alles zu Hause machen. Aber aus meiner Erfahrung ist es so, dass diese jungen Leute auch in die Bibliothek gehen, weil sie dort ihre Handys abdrehen müssen, weil es dort einfach schlicht verboten ist und diese wahnsinnig große Attraktion von Smartphones als Ablenkung wegfällt. Täuscht mich das oder ist das auch Ihre Erfahrung?
Nein, das ist, glaube ich, eine gute Beobachtung. Man sitzt im Lesesaal zu sehr vielen, die alle in gleicher Weise gepeinigt sind. Sie müssen etwas produzieren und dafür braucht man eine Konzentration, die man zu Hause nicht so hat. Ich habe mal gelesen, dass ungefähr 20% aller Studierenden ungern in Bibliotheken arbeiten, aber die meisten tun es eben doch und sie tun es auch ganz bevorzugt in den Zeiten, wo es stressig wird, also am Ende des Semesters, wenn man dann die Prüfungen oder die Abschlussarbeiten vorbereiten muss. Es ist aber eine andere Beobachtung auch, dass rund ums Jahr die Bibliotheken jetzt ausgelastet sind. Ja, noch vor 15 Jahren konnte man in den Sommermonaten die Öffnungszeiten verkürzen, weil nicht mehr so viele kamen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Junge Menschen müssen ja auch oft nebenbei noch Geld verdienen. Und da sind dann die Lesesäle in einer Bibliothek Rückzugsorte, Orte der Konzentration. Ich würde gerne mal eine Studie lesen über dieses kollektive Schweigen, diese kollektive Disziplin im Lesesaal. Denn ich finde das auch immer sehr erstaunlich. Die Beobachtungen, die man machen kann, weltweit in der digitalen Zeit, die jetzt vielleicht seit 20, 25 Jahren dafür sorgt, dass immer mehr Dinge online erreichbar sind. Dieselbe Zeit ist die, wo der Besuch von Lesesälen in Bibliotheken enorm zunimmt. Und das hat eben damit zu tun, dass es dort ums Schreiben geht, ums konzentrierte Arbeiten. Die Literatur besorgt man sich in gedruckter Form, aber eben auch ganz viel, das mache ich ja auch, elektronisch.
Das sind viele Studierende, wie Sie schon sagen, aber nur Studierende?
Also die Studierenden sind schon das Hauptpublikum in den Lesesälen der wissenschaftlichen Bibliotheken. Das geht so weit, dass die natürlich auch auf die Staatsbibliotheken oder die Nationalbibliotheken, die werden auch überschwemmt von den jungen Leuten, die gar nicht da sind, um mit den alten Beständen zu arbeiten. Aber ich sehe, dass ganz viele Leute dort nicht forschungshalber hin müssen, sondern der Ruhe und Konzentration wegen dorthin gehen und außer ihrem Laptop wenig anderes dabei haben. Also es mischt sich schon das Publikum. Es gibt natürlich auch, wie gesagt, die älteren Herrschaften, so wie ich, die bestimmte Quellen nur dort finden. Aber gerade was den Altbestand angeht von Bibliotheken, speziell auch mittelalterliche Handschriften, da ist die Digitalisierungsrate am höchsten. Denn dort ist ja eine Digitalisierung auch mit einem Benutzungsschutz verbunden. Ja, in dem Moment, wo ich ein Werk, was weiß ich, aus dem 12. oder 13. Jahrhundert jemandem digital liefern kann, muss ich es ihm nicht mehr vor Ort in die Hand geben. Und das schützt ja das Original und das hilft natürlich dem Forscher, der Forscherin, die vielleicht in Australien sitzt.
Und wie werden Bücher eigentlich digitalisiert?
Ja, da gibt es im Groben zwei Verfahren. Das eine ist die sozusagen Boutique-Digitalisierung für Handschriften und wertvolle Dinge. Da gibt es eigene Geräte, die Bibliotheken, die Altbestand besitzen, auf der ganzen Welt verwenden. Die Grazer Buchwippe heißt eines, weil sie da entwickelt wurde. Das sind Geräte, wo eine Kamera befestigt ist, wo fixe Lampen sind mit einer bestimmten Beleuchtungsstärke und wo jemand so sehr langsam umblättert und dann Einzelaufnahmen von den Seiten gemacht werden. Das ist unvermeidlich, weil man diese Bücher keiner automatisierten Behandlung zugänglich machen kann, was aber dann wiederum für Druckwerke normaler Art, sagen wir mal Zeitschriften aus dem 19. Jahrhundert, die werden dann mit Robotern umgeblättert.
Eigens entwickelte Roboter?
Ja. Da gibt es Buchblätter-Roboter. Die einen haben einen Gummifinger, der dann so die Seite ein bisschen anstupst. Die anderen machen mit Gebläse. So, das ist sehr, sehr raffiniert. Da passiert natürlich manchmal auch ein Fehler, dass man an zwei Seiten umgeblättert werden. Aber das geht natürlich unvergleichlich viel schneller. Und vor allen Dingen, diese Dinger können Tag und Nacht laufen.
Aber eine Heidenarbeit?
Ja, eine Heidenarbeit. Das sind Digitalisierungswerkstätten, die sind mit 4 bis 10 Mann besetzt. Das ist teuer in jeder Hinsicht.
Aber die Idee ist, quasi ganze Bestände, so wie Sie das nennen, zu digitalisieren und dann muss niemand mehr je ein Buch angreifen?
Ja, also ich würde sagen, alle Bibliotheken weltweit mit Altbeständen arbeiten daran, sukzessive alles zu digitalisieren. Das ist ja auch, wenn man so will, kultureller Auftrag, sodass man tatsächlich sagen kann, ja, diese mühevolle und auch sehr kostspielige Arbeit der Digitalisierung, also einmal kostspielig ist die Herstellung, kostspielig ist aber auch die Speicherung, ja, sehr viel kostspieliger als das Aufbewahren von Printmedien in den Magazinen. Das wird auch in so einer Art geteilter Verantwortung übernommen. Also in Österreich kann man sagen, gibt es zum Beispiel eine ganz hervorragende Datenbank, die heißt Anno. Das ist die für die Zeitungen. Ich benutze zum Beispiel Anno sehr gerne und das ist eine ganz neue Quelle. Die hätte man vorher ja nie durchsuchen können. Niemals hätte man alle diese Zeitungen sich in den Lesesaal liefern lassen können. Aber jetzt digital mit einer präzisen Suche, wunderbar.
Sie haben schon angedeutet, Bibliotheken haben auch einen Bedeutungswandel erfahren. Ursprünglich waren sie, glaube ich, mal ein Ort, wo Wissen versammelt wurde, ist es ja immer noch. Können Sie ausführen, welche Orte Bibliotheken sind?
Bibliotheken sind erstmal Orte oder ursprünglich waren es Orte, die Bücher verwahrten. Also es waren Büchersammlungen in Schränken, in Klöstern und so weiter. Das geht sehr weit zurück bis in die Antike, wo man noch auf Tonscherben geschrieben hat. Seit dem Mittelalter gibt es ja, wir kennen alle den Film Der Name der Rose, in den größeren Klöstern immer angeschlossen auch Schreibwerkstätten, Skriptorien, wo man die Vervielfältigung hergestellt hat von wichtigen Manuskripten. Das ist dann von der Druckerei seit Gutenberg abgelöst worden. Seitdem kann man sehr viel leichter mehrere Exemplare ein und derselben Schrift herstellen. Das führt aber gleichzeitig dazu, dass es zu viele Bücher gibt, die keiner sammeln kann. Und deswegen gibt es so eine gewisse Phase in der europäischen Geschichte, wo Fürsten einige Gelehrte, einige Klöster gesammelt haben. Und seit dem 19. Jahrhundert ist diese ganze Sache jetzt eine Angelegenheit der Bildung geworden. Und seit dem 19. Jahrhundert kann man so grob über ganz Europa sagen, hat sich der Staat eingemischt und hat nicht nur Universitäten gegründet und vergrößert, sondern eben auch die daran angeschlossenen Bibliotheken professionalisiert. Die Universitätsbibliotheken brauchten immer die neueste Literatur der Wissenschaften. Die Landesbibliotheken haben darüber hinaus alles gesammelt, was im Land erschienen ist. Und solche Sammelaufträge, die ein bisschen auf Vollständigkeit in bestimmten Bereichen, bestimmten Sprachen und so weiter gehen, das gibt es alles erst seit dem 19. Jahrhundert. Es gibt immer noch sehr viel privaten Buchbesitz. Es gibt private Bibliotheken. Aber es gibt wenige, die unzugänglich sind dadurch. Es gibt sogar private Buchbesitzer, die sich an der Digitalisierung beteiligen.
Ich erinnere mich auch an Stadtbibliotheken, wo man dann als Kind alle 5 Freunde Bücher ausborgt, weil man die nicht kauft.
Also das ist schon ein wichtiger Hinweis. Also für die akademischen Bibliotheken ist ja völlig klar, niemand kann sich die ganze wissenschaftliche Literatur leisten. Diese Zeitschriften, in denen man nachgucken muss, nachschlagen und so weiter, da braucht's Bibliotheken. Das übersteigt jedes private Budget. Und für junge Menschen, Kinder und Jugendliche und solche, die gerne zum Beispiel Romane lesen, da ist es ja auch unmöglich, sich allzu viel anzuschaffen. Wer ist schon so reich? Ja, also ich selber habe als junger Mensch ganz viele Romane von Karl May gelesen, aber selber hatte ich nur die 3 Bände Winnetou zu Hause. Ich habe den Bücherbus benutzt, der 2-mal im Monat vorbeikam. Also in dem Maße, in dem sich Bibliotheken entwickelt haben seit dem 19. Jahrhundert, hat sich eben auch die freie Verfügbarkeit entwickelt von Literatur generell. Man kann sie sich kaufen, es gibt ja Buchläden seit dieser Zeit, aber es gibt immer auch die ja mit öffentlichen Geldern geförderte Ausnahme von diesem Buchkauf, nämlich Bibliotheken. In der Bibliothek passiert natürlich viel mehr, als dass man jetzt nur Bücher ausleiht. Und dann begegnet man ja auch anderen Menschen, also es ist ja ein sozialer Ort, eine Bibliothek.
Da will ich nämlich jetzt einhaken, es ist ja auch so, dass in Bibliotheken ein sehr gutes Internet ist. Also hat das nicht auch eine Erweiterung erfahren, dass Menschen, die vielleicht zu Hause ein weniger gutes Internet haben, jetzt in Bibliotheken gehen, ganz unabhängig, ob es dort Bücher gibt oder nicht, weil sie dort einfach gut Zugang haben?
Ja, das stimmt. Also in Amerika zum Beispiel, wo es ja Public Libraries gibt, auch in Käfern, in kleinen Orten. Dort zum Beispiel habe ich das auch schon gesehen, dass die Menschen dorthin gehen, um auch im Internet dann Behördengänge zu erledigen. Dort werden sie überdies auch noch beraten. In den Vereinigten Staaten haben Public Libraries gerade in ganz kleinen Gemeinden auch so eine Art Kulturzentrumsfunktion oder Fortbildungsfunktion. Das haben sie ja zum Teil in Europa auch. Das ist übrigens auch eine interessante Entwicklung, dass gerade Stadtbibliotheken, kommunale Bibliotheken versuchen, mehr anzubieten als Bücher, auch Geräte anzubieten, eine Bibliothek der Dinge zu entwickeln. Das zeigt ja nur, dass die auf bestimmte Bedürfnisse ihrer Kundschaft eingehen. Das ist ein immer freiwilliges Ding, so eine Bibliothek zu haben. Also das ist auch eine schöne Angelegenheit. Im Grunde beweist eine Bibliothek durch die Nachfrage, dass sie nötig ist. Das kann man natürlich auch fürs Theater sagen, sogar für die Oper oder für die Museen. Aber es ist natürlich eine andere Nachfrage. Und in der Bibliothek sind die Menschen mit mehr Kreativität gefragt. Und sowieso haben sie, das macht der Bibliotheksverband jedes Landes immer wieder klar, haben sie sehr, sehr viel mehr Benutzer als die anderen Kultureinrichtungen zusammengenommen.
Und außerdem ist man da recht auf sich selbst zurückgeworfen, im Gegensatz zu anderen Kultureinrichtungen, weil es wird nicht bespielt in dem Sinn.
Genau, man kann erstens immer hingehen, man muss nicht eine Veranstaltung abwarten, es ist kostenfrei und man geht verändert wieder raus. Wenn ich lese, werde ich jemand anderes. Also ich bereichere meine eigene Erfahrung oder ich komme ins Nachdenken über bestimmte Dinge. Dieses Lesen als eine selbstveranstaltete Fortbildung oder auch Selbstveränderung ist ein sehr interessantes Phänomen. Viele denken, Lesen sei sowas wie Informationsaufnahme. Das ist es auch. Und bestimmte Dinge, die früher nur in Büchern waren, Enzyklopädien, gibt es heute eigentlich leichter bedienbar, leichter erreichbar im Internet. Aber das Lesen als gedankenverändernder Prozess ist ja durch die Digitalisierung nicht verändert worden. Bibliotheken als Tempel der bürgerlichen Welt, ja, wo man dem Nachdenken auch wirklich Raum gibt im wörtlichen Sinne, die beweisen ja gerade durch den hohen Besuch heute, dass dieses Bedürfnis nicht nachgelassen hat.
Und sie sind auch sehr symbolträchtige Orte. Wenn ich an den Ukraine-Krieg denke, dann werden in den ukrainischen Städten zuerst die Bibliotheken zerstört. Also es ist schon auch immer eine sehr identitätsstiftende Institution.
Ja, das haben die Deutschen so gemacht. Am 7. April 1941 haben sie Belgrad beschossen und als erstes die Bibliothek getroffen, die Nationalbibliothek. Die deutschen Truppen haben im Ersten Weltkrieg zuerst, als sie durch Belgien durchmarschiert sind, die Bibliothek von Löwen zerstört und im Zweiten Weltkrieg, als sie wieder aufgebaut war, erneut in Sarajevo, die Bibliothek ist in Flammen aufgegangen. In Timbuktu hat man die Bibliothek angegriffen. Also es gibt tatsächlich von Menschen, die nicht viel wissen über andere Kulturen, schon auch dieses Wissen, dass eine Bibliothek ein sensibles Organ ist für die Definition der jeweiligen Kultur und dass man da, wenn man seinen Hass ausleben will, auch jemanden treffen kann. Das ist leider so. In Frankreich, in Paris, wo rund um Paris viele Immigranten wohnen, gab es vor 20 Jahren auch Bibliotheksbrände, das waren Vorstadtbibliotheken, die da in Brand gesetzt wurden, von jungen Menschen, die eigentlich gegen den Staat protestieren wollten und haben die Bibliothek dann als Symbol genommen. Also da muss man immer aufpassen, wie man Bibliotheken sozusagen ansieht. Ich betone eher den demokratischen Charakter und den offenen Charakter, aber der muss natürlich auch stabilisiert sein. Ich war in Taiwan vor 5 Jahren, und habe dort von einigen Ländern, Singapur, Südkorea und Taiwan selbst gehört, dass dort die Bibliotheken sich jetzt öffnen dem Publikum und auch solche Diskussionsveranstaltungen machen, wo man über die Vergangenheit reden kann. Junge Leute fragen ältere Leute, wie war es denn damals? Und damals, das bezieht sich immer auf Zeiten der Diktatur. Also da hat der demokratische Wandel oder der Wandel hin zur Demokratie auch den Bibliotheken eine neue Rolle gegeben. Das war natürlich aber auch hier in Europa so, als der Faschismus besiegt wurde und als dann der Stalinismus besiegt wurde, überall da haben dann Bibliotheken eine andere Rolle bekommen, eine freiere Rolle bekommen, was nicht heißt, dass sie nicht vorher auch schon wichtige Orte waren, gerade in Diktaturen, weil mit dem Lesen, das ist ja eine individuelle Angelegenheit, man kann den Zensor nicht bis ins eigene Gehirn vordringen lassen, jedenfalls idealerweise nicht.
Aber da kommen wir jetzt auch auf die Rolle des Bibliothekars. Das ist unter Umständen der Mensch, der ja auch weiß, wo Bücher stehen, die in Diktaturen zensuriert werden. Was ist das für ein Beruf?
Also das hat sich sicher sehr stark verändert. Sagen wir mal, vor 30 Jahren war das noch der traditionelle Beruf. Menschen, die sich intensiv um die genaue Katalogisierung bemühten, um die Behandlung jetzt der Restaurierung und Konservierung. Sie waren notwendigerweise, weil eben alles in Buchform vorhanden war, sehr darum bemüht, diese Buchform am Leben zu erhalten und daneben natürlich auch der Benutzung zugänglich zu machen. Heute ist das ja sehr eingeschränkt aufgrund der Digitalisierung. Da würde ich sagen, hat jetzt der Bibliothekarsberuf eher eine kommunikative Funktion oder diese wird wichtiger. Ich brauche jemanden, der mir gut Auskunft gibt, wie man etwas findet. Nicht nur in den klassischen Medien, sondern jetzt gerade auch im Internet. Das ist ja gar nicht so einfach. Wenn man früher in eine Bibliothek gegangen ist, gab es einen Katalog, der die Bestände dieser Bibliothek aufschloss. Jetzt gibt es in großen Bibliotheken, wie zum Beispiel der Österreichischen Nationalbibliothek, mehrere Kataloge für mehrere Sammlungen. Die sind nicht zusammengeschlossen. Da muss ich mich auskennen und da brauche ich dann Leute, die mir helfen. Aber es geht ja darüber hinaus. Zum Beispiel ich selber arbeite sehr viel über Quellen des 19. Jahrhunderts, die digital vorhanden sind, und zwar in San Francisco im Internet Archive. Das ist die größte Bibliothek der Welt. Da sind ganz viele digitalisierte, retro-digitalisierte Werke vorhanden, hervorragend. Und ohne diese riesige Bibliothek könnte ich gar nicht arbeiten. Aber in Paris, in London, überall in der Schweiz gibt es ganz wunderbare digitale Plattformen, die aber eben noch nicht alle so miteinander verschränkt sind, dass ein Suchbefehl mir gleich alle Antworten bietet. Und das ist die Herausforderung, die wir jetzt im Internet haben.
Jetzt haben Sie mich aber neugierig gemacht. Was forschen Sie?
Also tatsächlich forsche ich zur Geschichte der Bibliotheken. Und zwar das, was ich moderne Bibliotheken nenne, was eben die Benutzungsbibliothek ist oder auch die Lesesaalbibliothek. Seit 1851, das passiert in Paris zum ersten Mal, der Henri Labrouste baut die Bibliothèque Saint-Geneviève, das ist quasi die Uni-Bibliothek von Paris, von der Sorbonne. Der baut einen Lesesaal für 400 Menschen. Und so etwas hat es in der gesamten Geschichte vorher nicht gegeben. Und dieser Lesesaal zum Beispiel, der muss beheizt werden, der braucht künstliches Licht, was er auch hat, anders als die Magazine. Und tatsächlich ist es so, dass seit 1850 nur noch Lesesaalbibliotheken gebaut werden, also Bibliotheken, die dieses Element haben, wo Heizung und künstliches Licht drin ist. In heißeren Ländern geht es da nicht um Heizung, sondern um Kühlung, aber jedenfalls ein Bereich für die Benutzung und angeschlossen das Magazin. Aber das Magazin, was sozusagen traditionellerweise das Wichtigste war, ist jetzt sozusagen eine Funktion der Bedienung geworden. Diese Gebäudefunktion hat sich einfach im 19. Jahrhundert verändert. Es gibt Bibliotheksgebäude, die haben dann große Treppen, Empfangssäle, die machen auch Eindruck, die wollen so ein Tempel der Bildung sein. Und das fasziniert mich, weil das diese Bewegung hin zur benutzungsorientierten Bibliothek, die ist weltweit. Das zieht sich über einen längeren Zeitraum hin. Also was 1850 begann, ist dann so 1930 quasi überall angekommen. Aber das verändert eben den Charakter der Bibliotheken hin zu dem, was wir heute haben.
Und es gibt immer auch eine ziemlich gute Kantine irgendwo in der Nähe. Ist das Zufall?
Also ich habe vor 30 Jahren in der französischen Nationalbibliothek gearbeitet. Da gab es natürlich ein striktes Verbot. Das ist so diese Schwimmbad-Auffassung, nenne ich das, wo man sich alles ablegen muss, bevor man dann ins Becken darf. Heute ist das eine wichtige Funktion, ein Café zu haben, so wie im Museum auch. Und inzwischen bemüht sich jede Bibliothek, so einen Pausenraum einzurichten. Man macht jetzt am Mobiliar auch viel. Also es gibt jetzt Sessel in Bibliotheken, Sofas. Das ist durchaus angenehm. Also ich zum Beispiel arbeite ungern an Tischen. In Leipzig zum Beispiel an der Universitätsbibliothek, deren Direktor ich lange war, hat man jetzt, nachdem ich ausgeschieden bin, wirklich echt bequeme Möbel angeschafft. Und jetzt bin ich auch nur noch Nutzer. Und da benutze ich die großen Ohrensessel.
Mikrokosmos. Deswegen frage ich mich jetzt, wenn Sie gerade erzählt haben, dass sich Bibliotheken unter Umständen miteinander vernetzen, was gibt es da für Entwicklungen?
Ja, also Bibliotheken haben immer schon Wissen repräsentiert, einfach Kraft der Sammlung, die sie hatten. Und je größer die Sammlung war, umso besser war die Bibliothek. Allerdings warne ich davor, zu denken, dass die Bibliothek automatisch irgendwie Wissen repräsentiert. Das tut sie eigentlich über ihre Benutzer, die dann zu Wissenschaftlern werden, die dann große Werke schreiben. Also unsere Orientierung über die vergangenen Jahrhunderte, das Straßenbahnwesen in Österreich im 19. Jahrhundert oder die Kohleheizung in England im 19. Jahrhundert, das sind alles so Sachen, die mich auch interessieren. Das kann ich ja nicht einfach so finden in den Bibliotheken. Das finde ich in Werken, deren Autorinnen und Autoren dann sehr lange in Bibliotheken und Archiven gearbeitet haben. Man braucht Leute, die den Kontext kennen. Und dort sitzt dann das Wissen, was sich auch weitergeben lässt. Das sitzt nicht einfach so in Büchern. Auf der anderen Seite stimmt es auch, dass wir das Wissen, was Bibliotheken bereithalten, jetzt nicht wegwerfen zugunsten der Digitalisierung, sondern es aufbewahren. Auch weil es uns hilft, zensurfrei den Zugang zur eigenen Vergangenheit offen zu halten. Man sieht das ja, wie wichtig Archive und Bibliotheken sind, weil bestimmte Interessen in Frankreich am Algerienkrieg, in Deutschland an der Nazi-Vergangenheit oder an der Geschichte der DDR jetzt erst sich spät artikulieren und dann nochmal es nötig machen, die Quellen anzugucken. Und wenn sich sagen lässt, dass vieles an Wissen jetzt ins Internet wandert, ja, dort wandert ja auch viel Lüge und Betrug und unzuverlässige Dinge wandern dort auch hin. Da braucht es eine Balance. Und das öffentlich zugängliche Wissen, das öffentlich gepflegte Wissen in den Bibliotheken hat da schon einen besonderen Wert. Aber wie gesagt, dieser Wert ist nicht automatisch da, das ist nicht automatisch wertvoll, sondern es wird wertvoll durch Menschen, die es benutzen.
Und es ist natürlich auch die Grundlage für Historiker.
Historiker und auch Journalisten, also alle, die vergangene Geschehnisse kritisch aufarbeiten wollen, für die sind gut geführte Archive und Bibliotheken extrem wichtig. die Digitalisierung führt eben dazu, dass auch einiges verschwindet und dem Zugriff fernbleibt. Alle Diskussionsgruppen auf Facebook zum Beispiel sind nur bei Facebook abfragbar und die geben es nicht raus. Also bleibt davon keine Spur. Und das ist schon vielleicht eher bedenklich.
Das Ende der Geschichte, könnte man auch sagen.
Ja, oder das Ende der Spuren der Geschichte. Bei jedem Medienwechsel geht immer viel verloren. Also als Gutenberg anfing zu drucken, wurden automatisch Handschriften weniger wertvoll und man hat sie häufig weggeworfen. Das ist von heute aus gesehen schade. Außerdem wurden viele Druckprodukte sehr hastig produziert, in geringer Auflage produziert und sind dann über die Jahrhunderte auch verloren gegangen. Also man denkt, dass man aus dem 15. Jahrhundert vielleicht 20% der Druckwerke überhaupt noch besitzt und die anderen sind weg. Alle diese Umbrüche und eben die Digitalisierung auch sorgen für große Verluste, gerade in dieser Umbruchszeit, weil Formate sich zum Beispiel ändern. Wir werden die Geschichte nicht komplett konservieren können, egal wie gut unsere Archive und Bibliotheken sind. Aber wir sollten halt dafür sorgen, dass es weiterhin Bibliotheken gibt, auch im Hinblick darauf, Dinge zu sammeln, die jetzt gerade unsere Gegenwart bestimmen.
Ist das auch der Auftrag an einen Bibliothekar des 21. Jahrhunderts?
In die Richtung muss man denken. Ich will jetzt nicht so weit gehen wie Twitter und Facebook, weil das sind private Unternehmen, da ist es immer schwierig. Aber zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist auch nicht gut erschlossen. Sie können jetzt nicht einfach nachgucken in Deutschland, was 1975 an einem bestimmten Tag abends gesendet wurde. Das geht nicht, da müssen Sie eine schriftliche Anfrage formulieren. Medienwissenschaftler sind da schon sehr lange verzweifelt und Journalismushistoriker auch. Deswegen habe ich mich zum Beispiel in Deutschland dafür eingesetzt, dass es da mal einen Katalog gibt. Das Internet Archive in San Francisco ist auch eine private Stiftung, allerdings eine Stiftung, wenn man so will, öffentlichen Rechts. Die speichern ja das Internet, das gesamte weltweite Internet. Da kann man auf der Wayback Machine, kann man zum Beispiel nachgucken, wie es vor 10 Jahren aussah. Die speichern aber noch ganz andere Dinge. Die speichern zum Beispiel auch 27 verschiedene weltweit ausgestrahlte Fernsehprogramme für eine Zukunft, die dann Wege findet, das auch zugänglich zu machen. Neue Medien müssen in ihren Spuren auch gesichert werden, sonst wissen wir einfach in der Zukunft nicht mehr, wie es war, als wir gelebt haben.
Also werden wahrscheinlich Bibliotheken riesige Serverfarmen haben.
Das ist ja schon das andere große Problem. Und ich habe in Berlin an der Freien Universität einmal den Server angesehen. Bis Kopfhöhe stehen eben diese laut brummenden Server, die eine enorme Hitze ausstrahlen. Und in dem oberen Teil, der, also sagen wir mal, ist 5 Meter hoch, und die oberen 2 Meter sind von einer Klimaanlage beherrscht, die diese Hitze wieder wegmachen. Inzwischen gibt es andere Ideen, dass man die Hitze von diesen Serverfarmen benutzt zum Heizen, also als Fernwärme. Aber das mit dem Strom ist wirklich ein großes Problem.
Darf ich Sie zum Schluss noch bitten, einen Ausblick in die Zukunft zu geben?
Also ich denke, Bibliotheken sind kulturell in bestimmten nationalen Kontexten groß geworden. Das Internet ist jetzt sehr international, repräsentiert auch mehrere Kulturen. Man kann es ja an Wikipedia sehen. Da ist es ein Problem des Inhalts, der sich in anderen Sprachen anders ausnimmt. Ich denke, dass Bibliotheken vielleicht die Aufgabe haben, diese Internationalisierung des Wissens zu erleichtern und gleichzeitig die Nationalisierung der Kulturen zu respektieren. Das ist dann natürlich eine Gratwanderung. In praktischen Begriffen würde man sagen, die Benutzungsbereiche der Bibliotheken müssen weiterentwickelt werden. Mehr Sessel, mehr Loungen, vielleicht auch Duschen, vielleicht Kinos. Und die Gebäudeteile, die für die Aufbewahrung von Printmaterialien sind, die können jetzt auch sozusagen konservativer behandelt werden. Da kann man einige Türen verschließen, da muss man gar nicht mehr ran, weil das alles schon digital vorliegt. Solche Sachen. Also das ist ein Prozess und ich bin eigentlich sehr froh, dass Bibliotheken von allen geliebt werden. Sie haben ein gutes Renommee, ein gutes Image. Und das ist ja auch eine schöne Sache, das erlaubt den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren sowie denen, die das Geld dafür geben, auch ein bisschen in Ruhe zu überlegen, welche Schritte wir nacheinander machen.
Gut, dann hoffe ich, dass jeder wieder mal seinen Weg in die Bibliothek findet. Danke vielmals, dass Sie da waren und uns das alles erzählt haben.
Gerne.
Wenn Ihnen dieses Gespräch gefallen hat, dann empfehlen Sie uns bitte weiter. Unsere Reports und Dossiers zu den großen Themen der Zeit finden Sie auf www.derpragmatikus.com. Einmal im Monat erscheint das Printmagazin Der Pragmatikus. Wir würden uns freuen, wenn Sie es abonnieren oder sich für den Newsletter anmelden. Bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen alles Gute und eine schöne Zeit.